Gottes Wort und Menschenwort. Denn wenn wir die Bibel lesen, sehen wir recht deutlich, dass man immer wiederum auf Stellen stößt, wo es im Prinzip also ganz genau heißt, und so spricht der Herr. Also wo der Schreiber bzw. der Prophet eine direkte Eingabe oder den Text vorgegeben hat, wo er dann sagen kann, das hat mir der Herr mitgeteilt, so spricht der Herr. Und dann haben wir wieder Stellen in der Bibel, wo das nicht dabei steht, so spricht der Herr, sondern wo Mose spricht oder sonst jemand spricht oder David spricht oder Paulus spricht oder irgendein Apostel spricht. Sicherlich, wenn wir Worte lesen, wo Jesus spricht, dann sagen wir, ja, das sind wirklich Worte Gottes. Und trotzdem glauben wir, dass auch die Worte, die jetzt ein Mose, die ein Jesaja oder die ein Paulus gesprochen haben, dass diese Worte genauso auch Wort Gottes sind, aus dem Munde Gottes kommen. Und zwar zu diesem Thema, das ich heute so überschreiben möchte, Beweise für den göttlichen Ursprung des Wortes Gottes. Und es ist gerade sehr wichtig, dass wir im Gespräch mit unseren Mitmenschen das auch bezeugen können und unterstreichen können, dass eben es da wirklich, dass man wirklich Bestätigungen hat dafür, dass wir hier wirklich das Wort Gottes haben. Nicht wie sehr viele sagen, ja, das haben die Juden geschrieben. Und das hat irgendjemand aufgeschrieben und sich irgendjemand ausgedacht, nur um Leuten irgendeine Geschichte zu erzählen. Erstens einmal der erste Punkt. Die Bibel selber gibt ja Selbstzeugnis. Also das heißt, die Bibel selber gibt Zeugnis davon, dass sie Wort Gottes ist. Schauen wir uns einmal 2. Petrus Brief an. Eine sehr bekannte Stelle, 2. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Kapitel 1 und hier die Verse 20 und 21. Wir verwenden diese Verse auch immer wiederum in Bibelstunden. Hier heißt es, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ein sehr deutlicher Vers, der hier den göttlichen Ursprung der Bibel unterstreicht. Alles, was hier geschrieben steht im Wort Gottes, alles, was mit Weissagung zu tun hat, mit Prophetie zu tun hat, das stammt eigentlich von Gott. Und die Menschen, die uns das niedergeschrieben haben, sie wurden geleitet, sie wurden getrieben, beeinflusst vom Heiligen Geist. Oder ein weiteres Zeugnis haben wir in der Heiligen Schrift, und zwar, wenn wir Johannesevangelium aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17, da haben wir ein Zeugnis Jesu, Jesus, der die Bibel oder das Wort Gottes hier beschreibt oder bezeichnet. Was sagt er über das Wort Gottes? Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also so krasser oder beziehungsweise stärker kann man das gar nicht zum Ausdruck bringen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist die Wahrheit, auf die man sich verlassen kann. Die Wahrheit. Es ist ja ein bekannter Vers, den wir immer wiederum auch verwenden, stammt ja aus diesem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus mit seinem Vater spricht und er bezeugt hier, dein Wort, das Wort Gottes, ist die Wahrheit, auf die Verlass ist, auf die man sich stützen kann. Das, was Gott sagt, dem kann man vertrauen. Ein weiterer Punkt, das Zeugnis auch der Schreiber. Jeremia Er bezeugt über das, was er geschrieben oder gepredigt hat. Und zwar das Buch Jeremia, erstes Kapitel, Jeremia Kapitel 1, Jeremia Kapitel 1, Vers 9. Jeremia 1, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist ein sehr starkes Zeugnis auch, das hier Jeremia gibt und sagt: Die Worte, die ich dem Volk, die ich euch verkündige, die ich euch schreibe oder beziehungsweise die ich euch predige, die stammen nicht von mir, sondern der Herr selbst, er hat mir seine Worte in meinen Mund gelegt. Deshalb spricht man ja auch, der Prophet, er ist nur ein Sprachrohr Gottes. Heute würde man sagen, ja, der Sprecher, also der die Worte Gottes weitergibt, ist vergleichbar mit einem Lautsprecher. Nicht? Also der Prophet oder der Verkündiger ist in Wirklichkeit nur ein Lautsprecher. Die Worte selber oder die Idee, die dahinter steht, die kommt von Gott. Oder Johannes, was bezeugt er? In seinem Brief, 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 1 bis 4, so beginnt er seinen Brief. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betastet haben mit unseren Händen, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Also Johannes spricht hier vom Sohn Gottes, von Jesus. Und dann sagt er weiter: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, also das, was wir gesehen, was wir erlebt haben mit Jesus, das schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Also hier auch ein sehr klares Zeugnis eines Schreibers, der bezeugt, er schreibt nicht irgendetwas, was ihm einfach eingefallen ist. Nein, er schreibt den Gemeinden das, was sie selber erlebt haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und die Evangelien zum Beispiel, die sind ja Augenzeugenbericht. Sie haben das ja selber miterlebt. Und das, was sie mit Jesus miterlebt haben, das haben sie niedergeschrieben. Und so haben wir hier in der Bibel einen Augenzeugenbericht. Äußerst interessant. Ich meine, heute spricht man immer wiederum, die Historiker, die legen großen Wert auch darauf, dass man jetzt vielleicht auch vom Holocaust noch Menschen trifft oder sie zu Wort kommen lässt, die selber, was sie damals erfahren haben, wie sie festgenommen worden sind und wie sie ins Konzentrationslager geschleppt wurden und was sie da alles erlebt und was sie dort alles gesehen haben. Diese Menschen, die sind auch für unsere Generation heute noch sehr, sehr wichtig, oder ja, sie sind Augenzeugen. Sie haben etwas gesehen, sie haben etwas erlebt am eigenen Leib und das können sie uns mitteilen. Und so haben wir in der Heiligen Schrift Augenzeugen, die ihre Erfahrungen mit Gott, mit Jesus gemacht haben. Und das macht eben die Bibel zu wirklich einem besonderen Buch. Augenzeugenbericht, Augenzeugenbericht. Ein weiterer Punkt, und zwar: Durch die Einheit der Bibel, das ist auch ein besonderes Zeugnis dafür, dass wir es hier nicht mit irgendeiner literarischen Verfassung haben. Nein, nicht irgendwelche haben sich etwas ausgedacht und einen schönen Roman geschrieben. Nein, die Einheit der Bibel ist mit auch eine Bestätigung dafür und ein Beweis dafür, dass da mehr ist, als nur, dass irgendein Mensch etwas niedergeschrieben hat. Und zwar über 30 Schreiber finden wir in der Bibel. Über 30 Schreiber, die in verschiedenen Kulturen gelebt haben. Und zwar von Ägypten angefangen bis nach Rom herauf. Die in verschiedenen Zeiten gelebt haben. Und doch gibt es eine Einheit. Menschen, die auch verschiedene Berufe, verschiedene Bildung gehabt haben. Aber wenn man zusammenfasst, wenn man die Bibel durchliest, sieht man, es geht ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Im Alten Testament haben wir die vielen Ankündigungen vom Messias oder wie Gott mit dem Volk Israel umgegangen ist, wie es herausgerufen hat, wie es geführt hat durch die Jahrhunderte, wie er immer wieder Propheten geschickt hat, damit das, was vom Anfang an den Menschen mitgeteilt worden ist, dass es einen Retter geben wird und ein Retter kommen wird. Also die Propheten, die das immer wiederum aufgefrischt haben, immer erneut und immer wiederum neue Details noch dazugegeben haben, damit, wenn dieser Jesus, beziehungsweise dieser Sohn Gottes, wenn dieser Messias kommt, damit man ihn erkennen kann. Und das geht wie ein roter Faden durchs ganze Alte Testament. Und dann im Neuen Testament haben wir dann die Erfüllung dessen, was Gott vorausgesagt hat. Wie gesagt, noch einmal, diese Einheit der Bibel ist ein starker Beweis dafür, dass das nicht Menschenwerk war, denn wenn wir an verschiedenen Orten leben, zu verschiedenen Zeiten leben würden und wenn wir da unsere Gedanken aufschreiben würden, das würde keine Einheit ergeben. Jeder würde halt da, ja, das wäre dann eine Sammlung von verschiedenen Ideen, die man dann eventuell präsentieren kann. Und dann hätte man sagen, aha, der Hirschmann hat so gesagt und der Bruder Vogel, der hat die Idee gehabt und so weiter. All das zeugt davon, diese Einheit, die wir in der Bibel finden können, spricht ein deutliches Zeugnis davon, dass wir auf einen Autor schließen können. Ein weiterer Punkt, die Bibel selber, da wird der höchste sittliche Anspruch wird eigentlich gefordert in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel, also wir könnten viele Texte jetzt aufschlagen, aber nur einen Text, den ich aus der Bergpredigt nehme, Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 12. Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 12. Und zwar sicher, das ist ja ein Wort Jesu. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Es gibt natürlich in der Weltliteratur also die Idee, nicht? Also man sagt ja, Konfuzius hat diesen Satz geprägt, den wir selber in der Schule auch gelernt haben, und zwar, was du willst, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu, so auf diese Art, nicht ins Deutsche jetzt übertragen, damit sich's auch noch reimt. Selbst wenn die Menschen nach diesem Prinzip leben würden, wäre das schon etwas Großes. Dann hätte es Holocaust nicht gegeben, dann hätte es also die Kriege nicht gegeben, dann also so unmenschliche Dinge, dass Menschen einfach an den Rand gedrängt werden, abgeschoben werden, unmenschlich behandelt werden oder missbraucht werden, ausgenützt werden, ausgebeutet werden, das hätte es alles nicht gegeben. Wenn die Menschen nach diesem Prinzip gehandelt hätten, alles, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder die Hebräer haben auch so einen Spruch gehabt. Also weise Ausleger der Bibel, die sind zu diesem Spruch gekommen, also füg einem anderen nichts Schlechtes zu, nach diesem Motto. Ja? Aber Jesus, er geht einen großen Schritt weiter. Und somit ist das wirklich der höchste Anspruch an Moralität, wenn wir das jetzt noch einmal lesen: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Ich meine, wir wollen ja als Menschen akzeptiert werden und beachtet werden und dass man mit uns gut und freundlich umgeht. Und dann genau, also Jesus sagt, ja, du möchtest ja geachtet werden. Du möchtest, dass man dich respektiert, dass man liebevoll mit dir umgeht. Also dann mach das. Das ist Erfüllung des Gesetzes. Das ist das, was die Propheten, was das Wort Gottes eigentlich gesagt hat, mit anderen Worten gesagt. Dann die Erfüllung von Prophezeiungen, das ist ein starker Beweis für den göttlichen Ursprung der Heiligen Schrift. Und zwar, ich lese nur einen Text, Jesaja, Kapitel 46. Jesaja, Kapitel 46. Jesaja, Kapitel 46. Und hier die Verse 9 und 10. Jesaja 46, 9 und 10. Gedenke des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott, so sagt ihm der Herr, und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Und jetzt kommt es, Vers 10. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Also mit anderen Worten gesagt, der Herr selbst, der Prophezeiungen gibt, der voraussagt, was geschehen wird. Ich musste jetzt die letzten Tage eben denken an dieses Wort Jesu, das auch gesagt hat, die Wasserwogen werden brausen. Ich meine, es hat bei uns zwar keinen Tsunami gegeben, aber genug Wasser. Nicht also am Dienstag, nicht also wo da in der Nacht gleich, also ihr habt ja der Zeitung dann nachlesen können, also die 160 Liter pro Quadratmeter Niederschlag hat es da gegeben. Und das sozusagen in wenigen Stunden. Kein Wunder, dass es dann zu solchen Überflutungen kommt. Und dass das Wasser dann Geröll mit herunternimmt und die Straßen verlegt und die Keller überschwemmt und so weiter. Ich meine, wir haben ja dort, wo wir wohnen, haben wir das ja auch miterlebt. Also das heißt, wir waren noch in Wien, aber haben dann angerufen bekommen, so unser Keller schwimmt. Und unsere Straße da hinauf, die ist gesperrt, die Feuerwehr hat großen Einsatz. Ja, der Hang, der herunterrutscht und eben oben die neue Schanze hier bedroht, nicht? Also, dass dort etwas passiert. Und heute Nacht ist das noch einmal passiert. Und dann haben wir in unserem Keller wieder Wasser gehabt. Ich wollte das nur nebenbei erwähnen, aber Jesus hat gesagt, es wird Katastrophen geben. Es wird Dinge geben, die kommen werden und die ein Zeichen sein sollen, für die baldige Wiederkunft Jesu. Und ich glaube, dass auch das, was jetzt da so, diese Wetterkapriolen, die da so geschehen und die Berichte, die wir schon gehört haben, nicht von Frankreich, von Osteuropa, diese Überschwemmungen und wo Leute auch gesagt haben, ja, sowas haben wir, obwohl wir da schon so lange in dieser Region leben, aber so schlimm haben wir es noch nicht erlebt. Immer wieder kann man das hören von Menschen, die 70, 80 Jahre sind und in ihrem Gebiet waren und gesagt haben, so etwas haben wir noch nicht, in solchen Dimensionen haben wir das noch nicht erlebt. Aber das prophetische Wort kündigt verschiedene Dinge an und die Erfüllung all dessen, was da vorausgesagt worden ist, das ist die Bestätigung, dass eben die Propheten nicht von sich aus gesprochen haben, sondern, wie wir eingangs gelesen haben, eben durch den Heiligen Geist beeinflusst worden sind. Sie haben die Wahrheit niedergeschrieben. Eben Ereignisse, die kommen werden. Die ganzen messianischen Prophezeiungen, die sich ganz genau bis ins kleinste Detail alle erfüllt haben. Und dann ein weiterer wichtiger Beweis auch für diese Kraft Gottes oder die Kraft, die im Wort Gottes liegt, in Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 4. Da lesen wir Hebräerbrief Kapitel 4. Auch ein bekanntes Wort, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, das etwas ausrichtet, ja, das Wort Gottes, das die Kraft hat, auch Menschen zu ändern. Nur der Kraft Gottes ist es zuzuschreiben, dass sowas möglich ist. Eben im Wort Gottes liegt so eine Kraft. Nicht? Also, im Römerbrief haben wir jetzt vor kurzem auch in der Lektion darüber geschrieben. Nicht? Der Apostel Paulus, der sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes. Interessant ist, dass ja, wenn wir das Wort Gottes jetzt anschauen und wenn wir uns verschiedene Übersetzungen auch anschauen, dass es da natürlich Unterschiede gibt, unter Anführungszeichen. Und zwar, ich habe gelesen, ich habe das also selber jetzt nicht genau nachgezählt, aber im hebräischen Text hat 1. Mose 1, also das ganze Kapitel im ersten Buch Mose, dieses erste Kapitel hat im Hebräischen 432 Wörter. Und jetzt sage ich es euch, wie viele Wörter dieses Kapitel in der Luther-Übersetzung hat, also in der deutschen Übersetzung hat. 717 Wörter. Ich würde jetzt sagen, ja, hat der Luther da jetzt etwas dazu gemacht, wenn da jetzt auf einmal also fast doppelt so viele Wörter sind? Nicht 432 und 717, das ist schon ein großer Unterschied. Aber ich glaube, dass es eine Erklärung gibt dafür. Und zwar vor allem diese alten Sprachen, die sind viel komprimierter verfasst, sodass sozusagen in einem Wort viel mehr ausgedrückt werden kann als in unserer Sprache. Wir brauchen in unserer Sprache mehrere Worte. Nur wenn wir jetzt die Zeit bilden wollen, also ich lese, ne? Und da brauche ich schon zwei Worte dazu. Und in diesen alten Sprachen, aber das ist auch in Latein und das ist auch in Griechisch so, wenn ich schreiben möchte, ich lese, brauche ich nur ein Wort schreiben. in diesem Verb, ich lese oder ich lesen, ist auch die Person beinhaltet und auch die Zeit beinhaltet. Und deshalb dieser Unterschied, warum konnte man im Hebräischen diesen ganzen Schöpfungsbericht viel, viel kürzer fassen, aber es ist der gleiche Inhalt, weil eben in einzelnen Wörtern, also vor allem in den Verben, da ist die Person mit drinnen enthalten, dann ist die Zeit auch mit drinnen enthalten. Nicht? Und wenn ich formulieren möchte, nicht? Also, dass ich, wenn ich nach Hause komme und wenn ich dann meiner Frau sagen kann, ich war jetzt in der Gemeinde und habe dann in der Bibel gelesen, dann müsste ich korrekt formulieren, jetzt, als ich in der Gemeinde war, hatte ich gelesen. Brauche ich mehr Worte? Und im Grundtext kann man das mit einem Wort einfach ausdrücken. Deshalb dieser Unterschied. Ein anderer Gedanke, den ich auch noch ansprechen möchte, und zwar die genaue Abschrift. Da habe ich auch in einer Abhandlung darüber gelesen. Und zwar im 2. Jahrhundert nach Christus, da haben jüdische Gelehrten, die man dann später Masoreten genannt hat. Masoreten heißt einfach so viel wie Überlieferer, also die das Wort Gottes immer wieder abgeschrieben haben und weitergegeben haben, vervielfältigt haben. Und zwar, die sind mit so großer Sorgfalt umgegangen. Sie haben den Text ja als von Gott gekommen angesehen und deshalb sind sie so sorgfältig mit dem Text umgegangen. Und zwar, damit ja nichts verloren geht oder nichts geändert wird vom Text, haben sie sich die Aufgabe gemacht, den Text genau zu analysieren, genau errechnet. Und zwar, die 5 Bücher Moses haben sie sich ausgerechnet. Diese 5 Bücher Mose haben 5845 Verse und beinhalten 79.556 Wörter. So genau sind sie da umgegangen. Und dann, das war ihnen noch zu wenig. Sie haben dann sogar alle Buchstaben gezählt und sind auf die Zahl 400.945 Buchstaben gekommen. Also, das ist für uns auch mit ein Zeugnis, wie sorgfältig man mit dem Wort Gottes umgegangen ist, damit ja nichts verloren wird. Und da hat man sich die Aufgabe gezählt und hat man dann sogar noch extra sich angefertigt, der 100. Buchstabe muss der sein und der 200. Buchstabe der und so weiter. Nicht? Um hier nachkontrollieren zu können, haben sie keinen Fehler gemacht beim Abschreiben. Und wenn ihnen ein Fehler passiert ist, haben sie sogar das wertvolle Manuskript oder was sogar vernichtet und wieder neu begonnen, es zu schreiben, damit ja nichts verloren geht von dem, was Gott ihnen anvertraut hat. So vorsichtig ist man mit dem Wort Gottes umgegangen. Als man dann 1947 in den Höhlen von Qumran also Schriften gefunden hat, und zwar Bibelschriften, natürlich des Alten Testamentes, aus dem 2. Jahrhundert vor Christi Geburt, da hat man dann feststellen können, beim Studieren dieser Schriften, dass es nur sehr, sehr geringe Abweichungen zu unserem heutigen Text gibt. Ein Dokument, das sehr alt ist, wenn man bedenkt, die Bücher Moses und so weiter, ja, wie alt sie sind, aus dem 15. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und all die Handschriften, die man dann im Laufe der Zeit, die sind ja durch Jahrhunderte weitergegeben worden, immer wiederum abgeschrieben worden. Und dennoch stimmen sie mit unserem heutigen Text überein. Es gibt wirklich nur sehr geringe Abweichungen, und zwar nur solche Abweichungen, die aber den Sinn nicht verändern. Nur, dass vielleicht die Grammatik oder vielleicht irgendein Ort anders, damals vielleicht anders geheißen hat, als er dann später geheißen hat. Das ist für uns mit auch eine Bestätigung dafür, es ist wirklich Gottes Wort, das uns hier in die Hände gegeben worden ist. Und zwar ein Bibelkenner und einer, der sich vor allem mit den alten Sprachen auseinandergesetzt hat, das war Bengel. Bengel, der eben im 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert gelebt hat und der sich zur Aufgabe gemacht hat, so viele Handschriften als nur möglich zu sammeln. Und der dann also verglichen hat die verschiedenen Texte, die er da gefunden hat, und der dann einem seiner Bekannten einen Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief wollte er ihn ermutigen, weil der gezweifelt hat, weil er jetzt erfahren hat, es gibt so viele verschiedene Handschriften und die widersprechen sich, hat er gemeint. Und tatsächlich, Bengel hat natürlich festgestellt, er hat sie nebeneinander gestellt und hat versucht zu vergleichen. Aber er hat gesagt, in Wirklichkeit gibt es da sehr, sehr wenig Unterschiede im Verhältnis zu dem, durch wie viele Hände das gegangen ist. Und ich möchte dieses Zitat euch vorlesen, dass er einem dieser Zweifler, ja, jetzt kann man sich auf das Wort Gottes gar nicht verlassen, wie hat er ihn beruhigt? Über die verschiedenen Lesarten im Neuen Testament, also schreibt er ihm, iss einfältig das Brot, wie du es vorfindest, und bekümmere dich nicht darum, ob du etwa hier oder da ein Sandkörnlein aus der Mühle darin findest, wo die Heilige Schrift so oft abgeschrieben wurde. Wundert mich, dass nicht viel mehr Lesarten entstanden sind. Das ist ein gläubiger Mensch, eben aus dem 18. Jahrhundert, der zu dieser Überzeugung gekommen ist, das Wort Gottes durch so viele Menschenhände gegangen, aber es hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Es gibt da oder dort kleine Abweichungen, aber letzten Endes darf man sich auf das Wort Gottes verlassen. Gott sei Dank. Ein Wort, das durch die Jahrhunderte weitergegeben worden ist, das sogar oft verfolgt worden ist. Am liebsten wollte man es ausradieren, aber es ist bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Gott sei Dank. Und wir dürfen in ein Bibelgeschäft gehen oder in eine Buchhandlung gehen und uns eine Bibel kaufen, relativ günstig. Und vielleicht haben wir mehrere Bibelübersetzungen, mehrere Bibeln zu Hause. Lesen wir sie, halten wir sie als von Gott gekommen, als Briefe, die uns unser liebender Vater im Himmel geschrieben hat. Dem lieben Gott sei Dank für dieses Wort, das wir immer wiederum studieren und lesen dürfen. Und jetzt in den Sabbatschullektionen, wo wir über die Erlösung im Römerbrief sprechen, ein wunderbares Thema, ein wichtiges Thema. Gott sei Dank dürfen wir uns immer wiederum mit diesen kostbaren Wahrheiten aus der Heiligen Schrift beschäftigen. Amen.